Ich werde ja nur noch 2 Sonntage da sein und dann bin ich 4 Sonntage lang nicht da. Und ich hatte so überlegt und gebetet, wie ich diese Sonntage noch fülle. Und ich hatte den Eindruck, dass ich heute über Römer 12, Vers 1 predigen sollte und dann nächste Woche über Vers 2. Also ihr wisst, was auf euch zukommt. Wenn ihr euch vorbereiten wollt, dann auch schon auf den nächsten Sonntag, könnt ihr dann gern innerhalb der Woche noch den zweiten Vers lesen, aber heute bleiben wir beim ersten Vers. Ich lese den mal und dann bete ich noch und dann starten wir. Römer Kapitel 12, Vers 1. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Herr, wir danken dir für diesen Gottesdienst heute. Wir danken dir, dass wir jetzt schon so viel gehört haben und wir spüren, dass du in unserer Mitte bist. Wir spüren, dass du anwesend bist. Danke, dass du ein Gott bist, der real ist, der nah ist. Nicht weit weg, sondern hier bei uns. Mach uns das immer wieder neu bewusst durch deinen Heiligen Geist. Du bist da, du bist der Ich Bin. Herr, wir bitten dich, dass du zu uns sprichst durch dein Wort, dass du uns die Herzen öffnest und dass wir verstehen, was du uns zu sagen hast. Und dass dein Wort in uns eine Veränderung bewirkt. Nicht, weil ich so toll gesprochen habe, sondern weil dein Heiliger Geist das Wort Gottes gebraucht, um unsere Herzen zu verändern. Und das erwarten wir von dir. Du bist der Einzige, der das machen kann. Und wir danken dir dafür, dass du es tun wirst, weil du treu bist und weil du dich an deine Versprechen hältst. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ja, was für ein Vers. Also manchmal, wenn ich so Paulus lese, da wird mir auch immer, habe ich so die Tendenz, dass mir schwindlig wird. Weil diese Sätze so verschachtelt und so, ganz viele Kommas stehen da und da kommt eine Schachtel nach der anderen und irgendwie jedes Wort trieft so von Bedeutung und da steckt so viel dahinter und deshalb möchte ich heute in 6 kleinen, aber feinen Punkten mit euch nur durch diesen einen Vers gehen, sodass wir so ein bisschen einen Geschmack dafür bekommen, was Paulus hier sagen will. Okay? Seid ihr dabei? Amen. Ja, danke schön. Wenn ihr mir immer so ein bisschen Feedback gibt, das ist echt, echt super. Das hilft mir ungemein. Okay, wir beginnen mal mit dem ersten Punkt. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder. Diese Schriftstelle, Römer 12, Vers 1, steht an einem ganz entscheidenden Punkt im Römerbrief. Wir müssen verstehen, dass der Römerbrief ist eigentlich Paulus' größtes Werk, könnte man sagen. In keinem anderen Brief legt er seine Theologie und seine Erkenntnis vom Evangelium so explizit und so ausführlich aus wie im Römerbrief. Und er verbringt die ersten 11 Kapitel damit, um genau zu sein, die ersten 8, und dann geht er nochmal auf Israel ein, auf das Verhältnis zu Israel, im Kapitel 9 bis 11, und er verbringt diese 11 Kapitel damit, um wirklich jedes Detail auszulegen, was es bedeutet, dass Jesus Christus für unsere Sünden gestorben ist und dass jetzt unsere Versöhnung mit Gott nicht mehr aus unseren Werken irgendwie zustande zu bringen ist, sondern einfach nur, indem wir ihm vertrauen. Und ich mache euch Mut, den Römerbrief, also das muss man mal gelesen haben, wenn du jetzt hier sitzt und sagst, Römerbrief, habe ich noch nicht gelesen, nimm dir mal die Zeit und lies dir mal den Römerbrief durch und lass es auf dich wirken, was da steht, und es wird dir genauso wie mir gehen. Als ich das allererste Mal einen Römerbrief gelesen habe, habe ich immer nur so kleine Fetzen verstanden, oder das hat das Große und Ganze war für mich eigentlich wie unergründlich und ich habe nichts davon begriffen, aber so kleine Dinge gibt dann der Heilige Geist immer. Und ich erinnere mich noch, wie ich verstanden habe, als ich Römer 5 gelesen habe, ich bin gerecht, weil Jesus für mich gelitten hat, weil er derjenige ist, der an meiner Statt bestraft wurde. Halleluja. Und der Römerbrief, es trägt so viel Gewicht und so viel Herrlichkeit in sich. Und es ist absolut wichtig, dass wir darüber lesen. Die ganze Theorie des Evangeliums ist in den ersten 11 Kapiteln ausgelegt. Im ersten Kapitel sagt Paulus, das Evangelium ist die Kraft Gottes, in dem wir gerettet werden. Im zweiten Kapitel redet er davon, dass alle verloren sind und dass die Beschneidung uns nichts nützt, dass die Beschneidung den Juden nichts nützt. Im dritten Kapitel geht es darum, dass es eine Herrlichkeit gibt, die wir nicht mehr haben und die allein durch Jesus wiederhergestellt ist. Im vierten Kapitel geht er auf Abraham ein. Im fünften Kapitel legt er die Stiftshütte aus und erklärt, dass die Bundeslade in der Stiftshütte eigentlich Jesus ist. Im sechsten Kapitel geht es darum, dass das Gesetz aus Werken nicht bestehen kann, also dass Werke nicht bestehen können vor Gott. Im siebten Kapitel geht er dann noch weiter und erklärt, dass das Leben im Fleisch tot ist und dass wir aus eigener Kraft vor Gott nichts erreichen können. Und dann das glorreiche, wunderbare Kapitel 8, das Leben im Geist. Halleluja. Diejenigen, die vom Geist geleitet sind, das sind die Kinder Gottes. Und dann geht er auf die große Frage ein, die römische Gemeinde damals beschäftigt hat. Wie ist es mit Israel? Haben die Juden einen Vorrang? Und er erklärt in 3 Kapiteln, wie die Gemeinde, die neutestamentliche Heidengemeinde, zum Volk Israel steht. Halleluja. Und er legt diese Theorie quasi aus und erklärt das ausführlich. Und jetzt, ich vermute, in der römischen Gemeinde gab es auch ein paar Deutsche. Ja, ich kenne das so. Ich kann über die schönsten geistlichen Dinge predigen und lege wunderbar Bibelverse aus. Und dann kam immer dann so jemand nach dem Gottesdienst. Er ist heute nicht da. Ja, aber was bedeutet das denn praktisch? Und dann bricht das ganze Kartenhaus zusammen. Und Paulus wusste, es wird auch Deutsche geben, die diesen Brief lesen werden. Und die dann fragen werden, aber Paulus, was bedeutet das denn jetzt nun praktisch? Und darin, oder jetzt ab Kapitel 12, 13, 14, 15, in diesen 4 Kapiteln, geht er auf die Praxis ein. Dieser Abschnitt des Römerbriefes ist voll mit praktischen Anweisungen für das tägliche Leben. Und wie wir das, was wir in der Theorie gelernt haben, tatsächlich umsetzen. So, und jetzt kommen wir zu unserem Vers. Römer 12, Vers 1 markiert den Umbruch von der Theorie zur Praxis. Ja, wir alle, oder viele von uns, bei einem ist es länger her, bei anderen weniger her, wenn du Fahrschulprüfung oder Fahrschule gemacht hast und im Theorieunterricht saß, mir fiel es dann mal ganz schwer, irgendwie wach zu bleiben. Und theoretisch da die Fragen alle zu lernen und deine Häkchen richtig zu setzen, ist eine ganz andere Sache, wenn du dann tatsächlich im Auto sitzt, am Steuer und dann anfängst zu fahren und dann dich in den Verkehr hineinbegibst. Und das ist etwas ganz anderes. Und genauso sehen wir auch hier, wir haben den Theorieteil, der ist wichtig, der ist fundamental. Und dann haben wir den praktischen Teil. Und Römer 12, Vers 1 ist quasi der erste Vers dieses praktischen Parts. Die Brücke von der Theorie zur Praxis. Ich hoffe, ich habe euch das jetzt so schmackhaft wie möglich gemacht. Und jetzt gehen wir zu Punkt 2. Ich ermahne euch nun, Brüder, war der erste Teil, wo ich den Kontext erklärt habe. Jetzt gehen wir zum zweiten Punkt. Angesichts der Barmherzigkeit Gottes. Dieses Wort Barmherzigkeit steht eigentlich im Plural, das heißt in der Mehrzahl. Wenn wir es korrekt übersetzen aus dem Griechischen, müsste es heißen, angesichts der Barmherzigkeiten Gottes. Für Paulus ist dieser ganze Theorieteil aus Römer 1 bis 11 eine Auflistung von Barmherzigkeiten. Ja, Abdi stimmt zu. Eine Auflistung von Barmherzigkeiten, von Gnaden erweisen. Paulus fasst es zusammen und sagt, jetzt, angesichts der ganzen Barmherzigkeiten Gottes, von denen wir gerade gelesen haben, ich habe sie kurz erwähnt, ja. jetzt gehen wir über zur Praxis. Christliche Frömmigkeit kann nur angesichts der Barmherzigkeiten Gottes stattfinden. Das christliche Leben ist ein Leben im Gnadenbewusstsein. Das müssen wir erstmal ein bisschen verdauen. Wir können nicht zu Gottes Ehre leben, ohne ein Bewusstsein, dass unser Gott barmherzig ist. Und dass er gnädig ist, dass er geduldig ist. Wir brauchen eine Sichtweise auf Gott, die von Barmherzigkeit geprägt ist. Und das ist schon gar nicht mehr so selbstverständlich. Weil wir können die Bibel in unterschiedlichen Paradigmen, Sichtweisen lesen. Ja, wir können sie als zum Beispiel als ein Regelbuch lesen. Wir suchen uns alle Regeln raus, die wir einhalten und alle Anweisungen und dann Kraft unserer Wassersuppe nehmen wir unseren ganzen Willen zusammen und dann geht's jetzt los und jetzt erfüllen wir diese Regeln, damit Gott mit mir zufrieden ist. Ich kann die Bibel lesen einzig und allein als, und die Bibel ist ja auch ein Regelbuch, ne? Versteht mich nicht falsch. Wer sagt, die Bibel hätte keine Regeln, keine Gebote, das stimmt nicht. Die Bibel hat Regeln, die Bibel hat Gebote, aber das ist nicht das erste und wichtigste, oberste Paradigma, mit welcher wir die Bibel lesen sollen. Manche lesen die Bibel wie so ein Fantasy-Buch, so wie eines Tages. Oh, das wäre so schön. Aber wenn ich irgendwann mal im Himmel bin, dann ist alles so schön. Aber jetzt und hier, ach, mit Ach und Krach dem Lamme nach. Es ist fundamental wichtig, dass wir verstehen und dass das unser ganzes Denken über christliche Frömmigkeit, über Gott prägt, dass er barmherzig ist. Noch einmal, ja, Abdi, und du bist hinten beim Papa. Okay? Genau, beim Papa. Also, jetzt den Mund halten. Dankeschön. Okay. Einmal kann man das schon machen, aber dann ist auch wieder gut. Wir brauchen das Paradigma der Barmherzigkeit Gottes. Ein fehlendes Fundament von Barmherzigkeit zieht zwangsläufig nach sich, dass das ganze Haus, das wir darauf bauen, schief wird. Und dann können wir nur am Ende vom Ziel abgleiten und am Ende unser Ziel, was wir haben, gar nicht erfüllen. Weil wir Gott als jemanden sehen, der von uns verlangt und von uns fordert, und das tut er ja, aber wenn er das ausschließlich macht, wenn ich nicht verstehe, was Gott in seinem innersten Wesen bewegt, was der Kern des Evangeliums und des Kreuzes ist, gehe ich daran kaputt. Und dann ist es christlicher Glaube und christliches Leben, der praktische Teil, der jetzt kommt, eine Last, die uns niederdrückt und die uns kaputt macht. Barmherzigkeit. Angesichts der Barmherzigkeiten Gottes. Wir haben, Kathi und ich, wir haben bei so einem Leitertreffen, das ist schon viele Jahre her, haben wir mal Christoph Hesselbart getroffen. Und das war so in den späteren Jahren, der ist jetzt schon zum Herrn gegangen, war das immer so ein lieber Opa irgendwie. Der hat immer so ganz sanft geredet. So, und es war irgendwie immer so angenehm, bei ihm zu sein, es war irgendwie ganz schön. Einmal saß man so zusammen und dann hat er angefangen zu erzählen, wie Gott ihn versorgt hat mit Finanzen und wie Gott immer ihn reich versorgt hat. Und dann hat er sich gedacht, warum erzähle ich das eigentlich? Habt ihr Geldsorgen? Und wir sind hierher gekommen und wissen nicht, wie wir zurückkommen. Und dann hat er für uns gebetet und hat gesagt, ich lege den Segen, den Gott auf mich gelegt hat, lege ich jetzt auf euch. Und dann hat er für uns gebetet, hat uns gesegnet und dann hat er gesagt, und immer wenn man so etwas betet, muss man auch etwas säen. Dann hat er so ein Geldscheinbündel aus der Tasche gezogen und uns 50 Euro gegeben. War ein richtig cooler Typ. Auf jeden Fall, er hat gesagt, lasst uns Gnadenmenschen sein. Ein Bewusstsein für Gnade entwickeln. Dass Gott mit uns gnädig ist, dass er geduldig ist, dass er barmherzig ist. Und aus dieser Quelle leben. Jesus hatte kein Problem damit, dass die Pharisäer ganz viele Gebote gehalten haben, sondern er hatte ein Problem damit, dass sie unbarmherzig waren und dass sie all diese Gebote, sagt er, zusammengeschnürt haben, eine Last zusammengeschnürt haben und sie den Leuten auferlegt haben. Und er sagt, die wichtigeren Dinge des Gesetzes, ihr habt zwar den Kümmel verzehntet, ja, den Kümmel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 für den Herrn, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 für den Herrn, das haben sie gemacht, verzehntet, den Kümmel, den Gewürzschrank, immer schön den Zehnten dem Herrn gegeben. Aber das Wichtigere aus dem Gesetz, und dann spricht Jesus von der Barmherzigkeit, das habt ihr außer Acht gelassen. Lasst uns nicht den gleichen Fehler machen. Wenn du keine Gnaden, keine Barmherzigkeitsperspektive auf Gott hast, wirst du auch auf dich selber keine Gnaden und keine Barmherzigkeitsperspektive haben. Wir brauchen ein Bewusstsein, dass Gott uns angenommen hat. Das nenne ich nicht Selbstliebe, weil Selbstliebe, das ist ganz gefährlich. Ja, da habe ich ein Problem damit. Sondern ich erweitere das, dieses Konzept, ich verchristliche das, ja, sodass es biblisch fundiert ist. Achtung, hör zu. Selbstliebe in der Gnade Gottes. Das, was Gott begnadigt hat, darfst du begnadigen. Das, was Gott angenommen hat, darfst du annehmen. Da gibt es Dinge in dir, die hat Gott nicht begnadigt und die hat er auch nicht angenommen. Und die darfst du verleugnen, die darfst du in den Tod geben, da darfst du dich los von reißen, die ganze Sünde und der ganze Dreck in dir drin, der ganze Stolz. Aber es gibt auch sehr viel, wo Gott gar nichts dagegen hat. Und du darfst dich selbst lernen, in der Gnade Gottes zu sehen. Und jetzt kommt es immer darauf an, wo du herkommst, ja, wie es in deinem Elternhaus war, wie du aufgewachsen bist, was für fest eingefahrene Gedankenstraßen in deinem Herzen und in deinem Denken drin sind. Ob du innerlich sagst, nee, das kann nicht sein. Moment, halt, stopp. Da sträubt sich was. Ich mach dir Mut. Selbst wenn du noch nicht auf dich selber schauen kannst mit Gnade und Barmherzigkeit, beginne Gott als denjenigen zu sehen, der gnädig und barmherzig mit dir ist. Und das wird Auswirkungen haben. Die Gnade Gottes ist wunderbar. Und wir können zur Ruhe kommen in der Gnade. Im Psalm 33, Vers 5 heißt es, die Erde ist voll der Gnade des Herrn. Das heißt, überall, wo ich hingehe, ist die Gnade Gottes da. Ja, wenn du nach Hause gehst, die Gnade Gottes ist da. Wenn du zu deinen Schwiegereltern fährst, die Gnade Gottes ist da. Halleluja. Dann Psalm 52, Vers 3, da heißt es, die Gnade Gottes währt den ganzen Tag. Das heißt, die ist nicht morgens frisch und irgendwie angenehm und abends ist sie weg und irgendwie, ja, ist jetzt keine Gnade mehr da, bist auf dich allein gestellt. Sie währt den ganzen Tag. Überall, wo du hingehst, ist die Gnade da und zu jeder Zeit ist die Gnade da. Und in Klagelieder 3, Vers 22, ganz berühmter Vers, die Gnadenbeweise des Herrn sind's, dass wir nicht gänzlich aufgerieben wurden, denn seine Barmherzigkeit ist nicht zu Ende. Sie ist jeden Morgen neu. Deine Treue ist groß. Sie erfüllt die ganze Erde. Da, wo du hingehst, ist die Gnade. Sie währt den ganzen Tag, egal zu welcher Zeit. Und sie ist jeden Morgen neu. Denk doch, stell dir doch immer vor, dass stille Zeit morgens, ja, gerade so aus dem Bett, so ja, gleich zur Arbeit und so weiter, oder ins Studium oder wo auch immer hin, oder sich mit irgendwelchen Kindern beschäftigen, ja, da brauchen wir auch viel Gnade. Stell dir mal vor, du machst das alles in einem Gnadenbewusstsein. Du schlägst die Bibel auf und weißt, mein Gott ist barmherzig. Wenn wir anfangen, das in unser Denken, in unsere Herzen, in unser Paradigma, in unsere Sichtweise aufzunehmen, all diese Dinge werden anfangen, uns Spaß zu machen. Weil das Problem ist, dass wir gar keine Lust haben auf Gott. Ja, wir denken immer, oh, wir müssen beten, aber wenn du keine Lust auf Gott hast und keine Lust auf Gebet, das liegt hauptsächlich daran, weil du ein Bild von Gott hast, was nicht der Bibel entspricht. Aber er ist barmherzig. Er ist barmherzig. Angesichts der Barmherzigkeiten Gottes. Und diese Sichtweise der Barmherzigkeit hat Auswirkungen auf alles. Und damit meine ich wirklich auf alles in deinem Leben. Alles verändert sich, wenn du weißt, Gott ist bei mir, Gott ist mit mir, er hat mich gern. Nicht, weil ich irgendwie der super coole Typ bin, der irgendwie so richtig viel geleistet hat und so viel irgendwie allen bewiesen hat, dass er es drauf hat, sondern dieses Mögen, diese Liebe geht von Gott aus, weil er barmherzig ist, weil er gnädig ist. Das hat mit dir gar nicht so viel zu tun. Halleluja. Okay. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt. Warum schreibt Paulus nicht, dass ihr eure Herzen darbringt? Oder eure Seelen? Oder eure Gedanken? Oder euer Portemonnaie? Dass ihr eure Leiber darbringt. Was meint er damit? Er meint damit unser ganzes Leben. Alles. Und er bezieht sich ja explizit, wir erinnern uns, wir sind gerade im Umschwung von der Theorie auf die Praxis. Alles das, was wir praktisch tun mit unserem Körper. Paulus schließt eine Frömmigkeit oder eine Beziehung zu Gott, die ausschließlich irgendwo so ganz tief drinnen, so ganz mystisch, so ganz verborgen, man kann sie nicht sehen, man merkt sie nicht, man hört sie nicht, schließt er aus, das ist unbiblisch. Diese Realität ist da und sie ist total wichtig und ich liebe die Mystiker und Bruder Lorenz und so weiter aus dem 18. Jahrhundert, empfehle ich euch auf jeden Fall mal zu lesen, was er so geschrieben hat, aber das ist nicht alles. Das, was drinnen ist, muss rauskommen. Sichtbar werden, spürbar werden, anfassbar werden. Eure Leiber, bringt eure Leiber Gott dar. Nicht nur die Gedanken, nicht nur das Herz, nicht nur unsere Emotionen, unser Körper. Die Barmherzigkeit Gottes, von der wir gelesen haben, muss sichtbar werden. Und da sage ich durchaus ganz bewusst, muss. Das ist der Anspruch, den Paulus hier aufrichtet. Er sagt, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, jetzt das tägliche Leben, jetzt euer Körper, jetzt in die Welt, jetzt sendet uns Gott zu den Verlorenen, zu denen, die allein sind, zu euren Kollegen, zu euren Mitstudenten und zu euren Schwiegereltern, die schon wieder. Ihr merkt schon, was ich so für Troubles habe irgendwie. Ich weiß auch nicht, ich muss noch mal zur Seelsorge gehen. Irgendwann. Keine Ahnung. Ich denke mal an die Schlimmsten. Wer kommen die Schlimmsten? Nee, nicht die Schlimmsten. So, die Barmherzigkeit Gottes muss sichtbar werden. Und es gibt so verschiedene Sätze, die manchmal so auf Plakaten oder auf T-Shirts stehen. So, was kennt ihr, ne? Ich beobachte sowas ja dann immer so ein bisschen mit einem Schmunzeln, weil meistens ist das ziemlich aus dem Kontext gerissen. Und es gibt so einen Satz, der steht jetzt nicht in der Bibel, aber den hört man ganz oft. Wir sind nicht besser, aber wir sind besser dran. Das sagen Christen. Wer hat es schon mal gehört? Komm, aktiv werden, die Hand heben. Ja, also ich habe schon mal gehört. Wir sind ja nicht besser, wir sind besser dran. Und ich verstehe, was damit gemeint ist. Und ich verstehe, dass das auch einen, ein Körnchen Wahrheit hat, und nicht ein Körnchen, es ist im Grunde wahr, auch wir sind verloren gewesen, auch wir sind Sünder, auch wir brauchen jetzt Gnade von Gott. Aber wenn das alles ist, wenn ich da stehen bleibe, dann haben wir ein Problem. Wir sind von der Ausgangsposition nicht besser als alle anderen Menschen. Wir sind alle im selben Boot. Wir brauchen alle Erlösung. Aber Jesus erlöst uns zu etwas. Er sendet uns, dass wir unsere Leiber darstellen als einen Gottesdienst. Er möchte, dass wir uns anders verhalten als die Welt. Er möchte, dass wir einen Unterschied machen. Er möchte, dass wir Salz und Licht sind. Und dass wir uns nicht darauf ausruhen, naja, wir sind nicht besser, aber besser dran. Bringt eure Leiber da. Die Erkenntnis über die Barmherzigkeit Gottes muss sich äußern. Und da steckt das Wort außen drin. Sie muss nach außen kommen. Sie muss Gestalt gewinnen, sichtbar werden, Fleisch werden. Epheser Kapitel 4, Vers 1, da heißt es, so ermahne ich euch nun, ich der Gebundene im Herrn, dass ihr der Berufung würdig wandelt, zu der ihr berufen worden seid. Das ist genau das Gleiche. Der Berufung würdig wandeln. Und Wandel ist ein altes Bibelwort für man sieht es. Es ist sichtbar. Viertens, als ein. Dieses als ein steht im Griechischen eigentlich gar nicht drin. Das haben wir im Deutschen hinzugefügt, damit das für uns Sinn ergibt, weil sonst würde das ja heißen, dass ihr eure Leiber darbringt, lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Dieses als ein bezieht sich auf das Opfer und das Opfer steht im Singular, Einzahl. Da steht nicht mehrere Opfer als mehrere Opfer, sondern als ein Opfer. Und das ist das Verständnis von Paulus über die Einheit der Gemeinde. Darum geht es übrigens gleich dann im nächsten Textabschnitt nach Römer 12, 1 und 2, geht es dann um die Einheit der Gemeinde. Unsere Einheit ist nicht zuerst eine dogmatische Einheit, obwohl die wichtig ist. Wir brauchen Dogmatik, wir brauchen klare Definitionen von was biblische Lehre ist und was nicht biblische Lehre ist. Aber das ist nicht die Grundlage und nicht die wichtigste Form unserer Einheit. Und erst recht nicht ist unsere Einheit eine Einheit der Altersgruppe, des Bildungsstandes, des Familienstandes oder weil wir alle gern Volleyball spielen, dass wir uns treffen und dann sind wir eins, weil wir dieselbe Hobby haben. Sondern unsere Einheit, die Einheit, die der Heilige Geist wirkt, ist eine Einheit der Hingabe. Schaut mal, wie es hier steht. Ich ermahne euch, Plural, ihr Brüder, Plural, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr, Plural, eure Leiber darbringt, Plural, als ein Opfer. Singular. Wir alle kommen zusammen. Das ist im Grunde das, was Gemeinde ist. Wir kommen zusammen. Wir haben alle die Erfahrung der Barmherzigkeit Gottes gemacht. Und jetzt werden wir zu einem Opfer für Gott. Und das ist unsere Einheit. Das ist das, was uns vereint. Unsere Hingabe an Jesus. Unsere Leidenschaft für das Evangelium. Unsere Dankbarkeit für eben diese Barmherzigkeit. Nicht viele kleine Opfer, so jeder bringt sein Opfer für sich, sondern ein Opfer, wir alle zusammen, ein Leib, in Hingabe, in Liebe. Eine Braut, die den Bräutigam liebt und ihm hingegeben ist. Vielleicht kennt ihr dieses Lied von Graf Zinzendorf. Herz und Herz vereint zusammen. Sucht in Gottes Herzen Ruhe. Lasset eure Liebesflammen lodern auf den Heiland zu. Er das Haupt, wir seine Glieder, er das Licht und wir der Schein, er der Meister, wir die Brüder, er ist unser, wir sind sein. Hingabe in Einheit, Herz und Herz vereint zusammen. Die zweite Strophe kriegt er auch noch. Kommt, ach kommt, ihr Gnadenkinder, und erneuert euren Bund. Kommt, ach kommt, ihr Gnadenkinder, und erneuert euren Bund. Schwöret eurem Überwinder lieb und treu aus Herzensgrund. Und wenn eurer Liebeskette Festigkeit und Stärke fehlt, oh, so flehet um die Wette, bis sie Jesus wieder stellt. Das ist der Sinn von Gemeinde. Das ist unser Zusammenkommen, das ist unsere Einheit. Wir sind auf Jesus ausgerichtet, wir sind für ihn da, wir leben für ihn. Eine Gemeinschaft der Hingabe. Zusammen Jesus nachjagen, zusammen der Erkenntnis Gottes nachjagen, zusammen seine Ehre suchen. Das ist das, worum es geht. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Lebendig. Das bedeutet, dass dieser Lebensstil der Hingabe gilt, solange wir leben. Solange Luft durch diese Lungen strömt und solange mein Herz schlägt, lebe ich für Jesus. Solange ich am Leben bin und noch nicht gestorben bin, ja, mein letzter Herzschlag nicht getan ist, lebe ich für meinen Herrn, suche seine Ehre, liebe ihn. Denn im Himmel wird das alles, was wir hier so als schwierig und als herausfordernd und als großes Leid bezeichnen, nur wie eine Erinnerung sein, wie von einem Traum aufgewacht. Und ihr erinnert euch in der Ewigkeit nur noch so ein bisschen, da war doch mal was, irgendwas war doch, und es verschwimmt in euren Erinnerungen. Was jetzt hier so real ist, ist dann dort nicht mehr schwer. Du hast nur diese Lebenszeit, um freiwillig aus Liebe Gott zu dienen. Du hast nur diese Lebenszeit. Hier kannst du Opfer bringen. Hier kannst du zeigen, dass du nicht diesen Trost, den Trost dieser Welt akzeptierst, dass du dich nicht auf die Sünde einlässt, sondern dass du für ihn leben möchtest. Das kannst du nur hier. Alle Welt wird, jeder Dämon, jeder Mensch, alle, egal woher sie kommen, sie alle werden erkennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Sie alle werden ihre Knie beugen. Sie alle werden bekennen, dass Jesus Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Aber wir machen das freiwillig. Seht ihr dieses Privileg, was da dahinter steckt? Diese Chance, die wir haben. Was für eine Freude wir in Gottes Herzen erzeugen, wenn wir sagen, ich wähle nicht die Sünde, ich wähle die Heiligkeit. Ich wähle nicht die Selbstsucht, ich gebe mich hin. Das erfreut Gott. Und es ist ein Lebensstil, solange wir Teil dieser Welt sind. Lebendig, heilig. Unsere Hingabe gilt allein Gott. Dieses Wort heilig bedeutet sowohl im Griechischen, ist recht ähnlich Griechisch und Hebräisch, bedeutet abgesondert sein. Nicht das Profane, Normale, etwas Besonderes. Das ist das, was heilig bedeutet. Und wenn die Engel im Himmel heilig, heilig, heilig singen, dann singen sie, du bist besonders, besonders, besonders. Niemand ist wie du. Und das ist unser Ruf, der Ruf zur Heiligkeit. Solange wir leben, unsere Hingabe allein ihm zu schenken, für ihn zu leben. Und ihm unser Alles zu geben. Und damit sind wir, ich habe das schon ein bisschen vorgegriffen, Gott wohlgefällig. Wenn wir diese heilige Hingabe auf Lebenszeit ihm schenken, und na klar, unsere Hingabe, unsere Liebe ist schwach. deine Hingabe ist schwach und damit überraschst du Gott auch nicht. Und du wirst Fehler machen und du wirst fallen und du wirst missbauen und du wirst Leute um Vergebung beten müssen und Gott um Vergebung beten müssen. Und das ist alles gar keine Frage. Aber die Richtung zählt. Was dein Herz bewegt, was du wirklich willst, das zählt. Und das ist Gott wohlgefällig. Er freut sich darüber. Stellt euch doch mal vor, da gibt es ein transzendentes, übernatürliches Wesen. Erst heute Morgen hat unser mittlerer Sohn am Frühstückstisch, er packt dann manchmal so Themen aus, so wie, ich finde das so krass. Nee, das war der Große, ne? Oder beide waren das irgendwie. Gestern war das zum Frühstück. Ich finde das so krass, dass Gott schon da war, bevor überhaupt etwas geschaffen war. Das, und dann habe ich gesagt, ja, er ist der Unerschaffene. Da waren die Kinder so wie, da kann man gar nicht drüber nachdenken. Die waren so wie, so, ja, das kommt, wir geraten da an unsere Grenzen, weil wir als Geschöpfe können uns nicht vorstellen, wie es ist, wie ein unerschaffenes Wesen ist. Alles, was wir sehen, alles, was wir kennen, alles ist gemacht, ist geschaffen. Aber Gott nicht. Und jetzt stellt euch mal diesen Schöpfergott, dieses transzendente, übernatürliche Wesen, allmächtig, allwissend. Er sieht das Ende vom Anfang her. Er steht außerhalb der Zeit. Zeit ist auch geschaffen. Und jetzt sollte es uns gruseln. Dieser Gott sagt, du bist mir wohlgefällig. Ich freue mich an dir. Das ist schön, wenn du dich auf den Weg machst. Wenn du morgens aufstehst und sagst, ich könnte irgendwie mich schnell fertig machen, aber ich nehme meine Bibel, weil mir mein Gott wichtig ist. Und ich lese, wenn es auch nur die Losung ist, wenn du es aus Liebe zu ihm tust, es freut ihn, es ist ihm wohlgefällig. Wenn du dich entscheidest, aus Furcht Gottes heraus, weil dir Gott wichtig ist, nicht mit deinen Kollegen mitzulästern oder was auch immer für einen Weg du gehen musst, wo du den schmalen Weg wählst, er freut sich darüber. Es ist Gott wohlgefällig. Sein Lächeln ist über dir. Und auch wenn deine Hingabe schwach ist und auch wenn du Fehler baust, er sieht dein Herz und er sieht deine Leidenschaft für Gott. Und er freut sich. Ich weiß nicht, ob du dich jetzt darüber freust, dass er sich freut. Also ich freue mich, wenn er sich freut, weil das so unfassbar ist, dass dieser Gott außerhalb der Zeit, transzendent, Schöpfer, allwissend, omnipotent und omnipräsent und so weiter, die ganzen Omnis, dieser Gott freut sich über dich. Halleluja. Danke, Jesus. Und Jesus erzählt dieses Gleichnis von den Knechten, denen er die Talente anvertraut. Matthäus 25, Vers 23. Sein Herr sagte zu ihm, recht so, du guter und treuer Knecht. Du bist über wenigen treu gewesen. Ich will dich über vieles setzen. Geh ein zur Freude deines Herrn. Jesus, diesen Lob von Jesus zu hören, dafür lebe ich. Letzter Punkt. Wir lesen nochmal diesen wunderbaren Vers. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, der sie eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das soll euer vernünftiger Gottesdienst. Das Wort, was hier steht, mit vernünftig, da steht im Griechischen Logikos. Logisch. Na, logisch, ja. Ich weiß nicht, wenn du so, ich spiele ab und zu gerne mal eine Partie Schach. Und das ist ja ein Spiel, was sich ausschlägt. Da würfelt man nicht, ja. Man würfelt nicht den nächsten Zug aus, sondern das ist ausschließlich auf Logik und auf Konsequenz und auf ausschließlich aus dem Intellekt heraus mache ich logische Züge und am Ende cleverer zu sein als mein Gegenüber und weiter gesehen zu haben als er. Ein Spiel, was eigentlich nur aus Konsequenz besteht. Und das ist auch das, was Paulus hier meint. Das ist unser logischer Gottesdienst. Er sagt, das ist das Einzige, was wir jetzt machen können. Eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Wir haben Römer Kapitel 1 bis 11 gelesen und er sagt, was für eine andere Möglichkeit hätte ich denn jetzt, außer Gott mein ganzes Leben zu weihen, mich ihm hinzugeben und zu sagen, alles, alles zu deiner Ehre. Ich will dir wohlgefällig sein. Da gibt es keine andere Variante da. Das ist aussichtslos. Das ist unser vernünftiger, logischer Gottesdienst. Wir haben das bis zum Ende gedacht. Wenn das stimmt, was Paulus hier in diesem Brief schreibt, und er sagt, er von sich selber ja, was ich hier geschrieben habe, wenn das all die Barmherzigkeiten Gottes sind, dann gibt es nur eine Antwort darauf. Und das ist Hingabe aus Liebe. Ihn anzubeten und ihm zur Verfügung zu stehen, solange wir auf dieser Erde sind und atmen. Es gibt keine andere Möglichkeit. Logikos, unser vernünftiger Gottesdienst. Hingabe ist unser vernünftiger, logischer Dienst an Gott und für Gott. Völlige Hingabe unseres ganzen Seins ist der logische Schluss aus dem Evangelium. Und das ist so ein kleiner Prüfstein, den wir jetzt hier ansetzen können. Wie sehr glauben wir das Evangelium eigentlich wirklich? Oder haben wir vielleicht noch gar nicht dieses Paradigma der Barmherzigkeit Gottes verstanden und angenommen? Weil wenn Gott so einer mit einer Peitsche ist, der hinter dir herrennt und dich antreibt und sagt, das hast du falsch gemacht, das hast du falsch gemacht, wer will sich so jemandem hingeben? Niemand. So ein Polizist, der guckt, dass du auch immer alles richtig machst. Vom Ordnungsamt. Wenn sie durch die Straßen ziehen und suchen, wer hier falsch geparkt hat. So ist Gott nicht. Der Herr segne alle, die da im öffentlichen Dienst und im Band. Ich reg mich da auch gar nicht. Ich habe meinen festen Stellplatz. Es ist günstiger, als ein Ticket jedes Mal zu kriegen. Okay. Halleluja. Es gibt keinen anderen Weg, keine andere Möglichkeit. Okay, ihr Lobpreiser, könnt ihr nochmal nach vorn kommen. Ich möchte noch im Gebet abschließen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du sagst, ich liebe meinen Gott und ich bin ihm hingegeben. Ich habe noch Raum, da zu wachsen. Und ich merke, mein Leben ist noch nicht würdig des Evangeliums. Ich wandle noch nicht würdig der Berufung, mit der ich berufen worden bin. Da ist noch Raum nach oben hin zum Wachsen. Und ich denke, ich hoffe, dass es dir auch so geht. Lass uns einfach gemeinsam nochmal beten und das Gott hinlegen. Vater, wir kommen zu dir und wir danken dir für all diese Barmherzigkeiten, die du uns schenkst. Barmherzigkeit um Barmherzigkeit, oder wie es im Johannesevangelium steht. Gnade um Gnade. Gnade um Gnade aus seiner Hand haben wir empfangen, Gnade um Gnade. Oh, lehre uns, Geist Gottes, zeig uns, wie wunderbar und herrlich die Gnade Gottes ist, wie groß seine Barmherzigkeit uns gegenüber ist. Danke, Herr, dass unser Versagen, unsere Sünde und unser Stolz und all diese Dinge dich überhaupt nicht erschrecken. Du bist nicht schockiert, du bist nicht irgendwie perplex und du musst dir das jetzt nicht nochmal überlegen mit uns. Du weißt ja, du kennst uns. Und trotzdem hältst du uns die Hand in. Trotzdem sagst du, ich gebe mein Wertvollstes für euch am Kreuz. Meinen eigenen Sohn. Oh, Barmherzigkeit um Barmherzigkeit. Wie groß die Tiefe und die Tiefe der Gnade Gottes. Oh, lehre uns, zeig uns das, Geist Gottes, nimm uns an die Hand. Wir verstehen das nicht, wir brauchen deine Hilfe, wir brauchen deine Unterstützung, dass du uns mitnimmst und führst und leitest in diesen Ozean der Gnade und Barmherzigkeit. Und Herr, das ist das, wir wollen jetzt nicht gleich anfangen, ja, ich bin nicht würdig und ich wandle nicht würdig und da gibt es noch so viel, was ich falsch mache. Herr, wir wollen erstmal dabei bleiben. Zeig uns doch deine Barmherzigkeit. Zeig uns, beweis es uns, dass du uns magst, dass du mich magst, dass du sagst zu mir, wie es im Propheten Jesaja steht, ich nenne dich Hefzeba, das ist Hebräisch und heißt meine Freude in dir. habe Freude an dir. Nicht, weil wir wunderbar und toll sind, sondern weil du, Jesus, dein Blut für uns vergossen hast. Um uns wieder herzustellen zur Anbetung. Um uns wieder in diese Verbindung mit unserem Vater zu bringen. Und vielleicht bist du heute hier und du weißt überhaupt nicht, was das alles soll. Und ich möchte dir Mut machen. Sprich jetzt in deinem Herzen zu Gott und sage, Herr, ich komme zurück zu dir. Ich will dich kennen, wie du wirklich bist. Nicht wie Mama und Papa mir das gezeigt haben. Nicht wie mir das irgendwelche Bücher gezeigt haben oder meine eigene Vorstellung. Ich will dich kennen, wie du wirklich bist. Aus Erfahrung, weil du es mir selbst gezeigt hast. Öffne mir dein Wort, öffne mir die Schrift. Zeig mir, dass du ein Gott bist, der barmherzig ist. Denn ich möchte nicht mehr länger leben unter einem Sklaventreiber. Ich möchte nicht mehr länger leben unter einem Gott, dem ich eigentlich auf die Nerven gehe. Ich möchte angesichts der Barmherzigkeit Gottes leben. Oh, führe uns da hinein, wunderbarer Gott. Führe uns da hinein. Bring uns zu einer Begegnung mit dem Vater, der barmherzig ist, der geduldig ist, der gnädig ist. Ich möchte Mut machen, dass wenn wir jetzt noch ein Lied singen, dann komm zum Herrn. Und tritt mit ihm in einen Dialog und sprich mit ihm. Und das, was dir auf dem Herzen ist, drückt es aus. Und ja, er ist anwesend. Er ist hier. Und er ist mehr als bereit für diese Begegnung, Herr. Danke, Herr. Halleluja.
Auf dich hören, wenn du jetzt zu uns sprichst, unsere müden Herzen anrührst und durch unsere Mauern brichst, durch dein Wort, durch dein Wort.